Wie lebten nun der Buddha und seine Mönche? Der Buddha blieb bescheiden. Er hatte nur sehr wenig Besitz, genau wie seine Mönche, also nicht mehr, soweit ich weiß. Also drei Roben, eine Almosenschale, ein Schermesser, eine Nadel, ein Gürtelband, ein Wasserfilter, um Insekten herauszufiltern aus dem Wasser, damit die nicht ertrinken. Später noch Sandalen, ein Schultertuch, eine Zudecke, ein Moskitofächer und auf dem Klostergelände einen Sonnenschirm. Ja.
Da habe ich schon die erste Frage. Wie ist es bei den Wandermönchen da? Sind die prinzipiell immer wanderbereit oder legen die ihr Zeug ab und gehen ohne das Zeug, zum Beispiel jetzt auf den Bettelgang?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass also wenn die jetzt vor Ort sind, wenn die im Kloster sind, dann nehmen das Zeug natürlich nicht mit. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob sie auf den längeren Wanderungen, wahrscheinlich haben sie mindestens eine Ersatzprobe dabei gehabt. Ja, also wahrscheinlich haben sie die Sachen mitgenommen. Wie sie die jetzt transportiert haben, das wäre eine Frage für eine Recherche bei Perplexity oder so. Und Perplexity weiß es wahrscheinlich nicht. Ja. Habe ich nirgendwo bisher gelesen, also dieses praktische Problem. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Ajahn Brahm immer sagt, dass die Robe wird ohne irgendwie so eine Heftzwecke oder so eine, wie nennt man, Sicherheitsnadel oder so zusammengehalten. Er sagt immer, sehr viel Achtsamkeit erforderlich, damit die auch schön so bleibt, wie sie ist. Ja. Es ist einfach nur ein umgelegtes Tuch. So, während der Regenzeit waren die Mönche und der Buddha ortsgebunden, ungefähr 3 Monate, aber ansonsten wanderten sie von Ort zu Ort. Das ist heute natürlich nicht mehr so, ja, aber damals war das noch so. Gegessen wurde nur das, was auf der Almosenrunde am Morgen in die Almosenschale kam. Die haben also morgens gesammelt und dann ihre einzige Mahlzeit vor dem höchsten Sonnenstand zu sich genommen. Das ist auch immer noch so bei strengen Mönchen, sage ich mal. Also die Vollmönche sind, es gibt ja auch so Halbmönche, sage ich mal, Samaneras. Aber richtige Mönche, die dürfen also nur bis zum Sonnenhöchststand essen. Und wenn man so jemanden mal im Retreat hat, dann stellt man eben auch fest, dass, ich habe mal jemanden interviewt im Retreat, und der wurde da zusehends nervöser, weil das war kurz vor Mittagessen. Er sagte, ich muss jetzt gehen, ne? Sonst kriegt er nichts mehr zu essen. Ne? Er hält sich natürlich auch dran. So. Genau, Zitat aus dem Mahima Nikaya, also einer bestimmten Schriftensammlung. Wer da zuerst von uns vom Almosengang aus dem Dorf zurückkehrt, der bereitet die Plätze und setzt Trinkwasser, Waschwasser und den Spülnapf vor. Wenn man sich jetzt fragen, Spülnapf, ne? Dann wurde das Mahl geteilt und jeder aß schweigend mit den Fingern der rechten Hand, denn die linke galt damals wie heute noch als unrein, weil man mit ihr die anderen Körperöffnungen berührt. Der Letzte räumte dann Trinkwasser, Waschwasser und Spülnapf weg, fegte den Speiseplatz rein. Wenn er es alleine nicht kann, so winkt er einen zweiten herbei und wir kommen und helfen, ohne dass wir aus solchem Grunde das Schweigen brechen. Ja, also so beschreibt der Lehmann das. Ich nehme an, das ist ein wissender Autor, der es auch weiß. So, es gab die Möglichkeit, den Buddha und die Mönche zu einem durchaus üppigen Mittagessen einzuladen. Es gibt also Stories im Pali-Kanon, wo der Buddha eingeladen wird und dann gibt er am Ende meistens eine Lehrrede, sodass es Geben und Nehmen ist, so wie es im Buddhismus üblich ist. Ne?
Aber dann hatten die durchaus ein bisschen Geschirr dabei. Ne? Die mussten Wassergefäße gehabt haben, eine Spülschüssel, alles
Ja, das
Mögliche,
müssen
ne?
sie ja irgendwie
Und ein
gehabt
Tragen.
haben. Das, genau, den Widerspruch habe ich gerade auch festgestellt, aber kann ich dir jetzt auch nicht erklären. Ja. Ob die dann einen ihrer Bettelschalen dafür genommen haben, keine Ahnung. So, das ist nur ein Bild, ne, auf der täglichen Almosenrunde. Und hier habe ich, wer den Einführungskurs belegt hat, kennt das schon, ein Video von einem deutschen Mönch, der offenbar eine ganze Zeit lang in Thailand verbracht hat. Und der jetzt davon redet, wie es ist, wenn er das mal so handhabt wie der Buddha und von Ort zu Ort geht. Was er normalerweise nicht macht, was er auch gleich erklärt. Der lebt jetzt in Mutodaya in Süddeutschland.
Ich habe mich nicht gewundert, warum man in Thailand sagt, Tudong gehen, also auf
Ja.
Thailand leben. Also,
Einmal.
ich sage ja, Sri Lanka, Charika, was wir treffen, das hat auch mehr zu tun.
Die meisten konnten wir ja tatsächlich in einem maskierten Feld gar nicht ausüben. Und zum Beispiel, wenn wir hier auf Winterpark gehen, dann warten die Laien ja schon auf uns und wir fühlen uns wie die Könige, bekommen da das Essen und die Schale reingereicht. Aber wenn man da in den Bergen unterwegs ist und keine Ahnung, sind es jetzt Christen oder Animisten oder Buddhisten oder bekomme ich da jetzt überhaupt was und war hier überhaupt schon mal ein Mönch? Und dann kommt man in das Dorf rein und tut sich überhaupt nichts. Und dann ist euer heutiges Fasten angesagt. Und plötzlich, wart mal, Reis ist noch nicht fertig und so. Und dann macht man wieder an das Herz über und dann kommt Dankbarkeit auf. Und dieses für Selbstverständlichkeit. Und das ist also schon mal eine Trübung ein Chineser, was sich damit gut bekämpfen lässt. Und dann auch die Leute, die einem dann durch mit Satan was geben. Da dann irgendwie gnaschig, wie wir auf Fränkisch sagen, also irgendwie am Essen rummäkeln, das käme überhaupt nicht in Frage. Also ich kann mich erinnern, einmal in einem Lisu-Dorf auf Winterbad gegangen und normalerweise, es gibt dann in Thailand diese Instant-Nudel-Gerichte, Mama, die normalerweise den Mönchen so als ganze Packung gereicht werden, weil die das selber zubereiten dürfen. Das erfordert kein richtiges Kochen, kann also der Mönch mit heißem Wasser das selber machen. Und da sind dann so kleine Hütchen drin mit irgendwie so Suppenkonzentrat und ein paar Gewürze und sowas. Und dann kam dann eine Frau an und ich denke, dass diese Nudeln bei den Lisu nicht Standardernährung sind und die hatte das wohl rumliegen und sah jetzt endlich die Gelegenheit, das Zeug mal loszuwerden an jemanden, der das auch gerne isst, weil die Flachlandleute, die essen sowas und so. Und sie brachte das schon fertig zubereitet in einer Schüssel und ich habe mich total gefreut und dann, als sie mir das in die Schüssel schüttete, da wusste ich jetzt nicht, soll ich vor Rührung weinen oder soll ich drüber lachen, weil diese Tütchen, in denen das Suppenkonzentrat drin war, die hat sie aufgerissen und das Zeug dann da in die Brühe reinlaufen lassen, aber dann die Plastiktütchen mitgekocht und mitoperiert. Also, das Auswählen, man wird dann nicht wählerisch und wirklich sehr, sehr dankbar.
Meine Frage nach draußen, konntet ihr das einigermaßen verstehen? Ja,
Schon schlecht, ganz
ich
schlecht.
befürchte, ich muss mal eben die Freigabe stoppen. Ich glaube, ich habe den Ton nicht. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich über unser Mikrofon gehört. Ich mache das
Also
nochmal.
es war zu verstehen. Es war anstrengend, aber zu verstehen.
Ja.
Ja, aber es war über das Mikrofon, ja.
Ja, genau. Ich gebe jetzt mal den Ton hier frei. So. Und wo ist es? Da. Ach, das. Nee, das müsste eigentlich komisch, das ist jetzt doppelt, ne? Naja. Versuchen wir es hier, das ist schon recht. Gut. Jetzt müssen wir nur das Ding wieder. Das geht von selber weg. Also ihr merkt, das ist was ganz anderes, ob ich im Kloster lebe und dann rausgehe und bettle oder ob ich durch die Gegend gehe, keiner kennt mich und ich bettle. Und das vielleicht zu einer früheren Zeit, ja, wo der Service vielleicht noch nicht ganz so gut war wie heute, weil die Leute alle daran gewöhnt sind.
Ja, was mich da jetzt auch noch eine Frage stellt, wenn man nur einmal am Tag isst, wie finden die Mönche dann, dass sie unterernähren, weil ich esse jetzt auch nur zweimal am Tag und merke schon, dass da mein Gewicht runtergeht und wenn ich dann noch eine Mahlzeit weggehe und
Das ist eine interessante Frage. Jetzt muss ich sagen, ich erinnere mich, dass der Lama Tillmann, als er noch Mönch war, der ist ja jetzt erprobt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sind wir dann gemeinsam essen gegangen, also mit der Gruppe gemeinsam essen gegangen. Und dann hat er sich so den Teller, hat er so einen Teller voll gehabt und dann sagt er, das reicht nicht. Ja, also die schauen zu, dass sie, wenn die Gelegenheit ist, dass sie auch viel essen, damit sie nicht völlig abmagern. Es ist eher das umgekehrte Problem, dass in Thailand, habe ich glaube ich beim Einführungskurs erzählt, ja, die manche Mönche total verfetten, weil die auch viel Süßigkeiten und sowas bekommen. Sodass die, ja wirklich, die thailändische Regierung hat dann dazu aufgerufen, dass die Leute doch bitte was Gesundes den Mönchen spenden sollen. Ja. Und ich weiß, dass der Den kennt sie jetzt nicht, der Markus Königs, der den Verein, ich glaube, sogar mitgegründet hat, aber nachdem er sein Studium beendet hatte, war er weg, hat er gearbeitet. Der war in Thailand unterwegs und hat eben aus Sparsamkeitsgründen ist er immer zum Kloster gegangen und hat gefragt, ob er da übernachten kann. Und die sagen dann, ja, das geht. Und die haben ihn immer mit Essen überhäuft. Ja, also die hatten genug, aber eben nur, wenn sie sich dran halten, bis zum Sonnenhöchststand. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier weiterkomme. Ja. So, also der Tagesablauf hier war wie folgt: Almosengang, Verzehr der Almosen am Dorfrand im Schatten eines Baumes, Beginn der Wanderung zum nächsten Ort, während der Mittagshitze Rast mit Schlaf oder Meditation. Nachmittags Fortsetzung der Wanderung bis zu einem Platz in der Nähe einer Ansiedlung muss sie ja sein, damit sie dann auch was zu essen bekommen. Am Spätnachmittag Gespräche über den Dharma und Unterweisung der Mönche und abends Meditation. Tag für
Eine
Tag.
Vorstellung, wie viele Kilometer sind die?
Keine Ahnung.
Also grob,
Ja, das
jeden
kann ich
Tag
dir
der
nicht
gleiche,
sagen.
aber
Ich
was?
schätze mal, also ich kann dir jetzt irgendwas sagen. Ich sag dir mal was, 20 Kilometer, aber ich habe keine Ahnung.
Okay.
Das sind schon, die mussten, die werden sich danach gerichtet haben, ob sie jetzt irgendwie zügig zu einer vernünftigen Ansiedlung kommen. Das war ja nicht so dicht besiedelt wie heute. Na? Und ich habe euch mal hier, was ihr in der Literatur normalerweise nicht findet, die augenblicklichen Durchschnittstemperaturen und den Niederschlag in Lumbini. Das ist ja der Ort, wo der Buddha geboren wurde, also auch gehört auch zu seinem Wandergebiet, mitgebracht. Und da seht ihr, dass es, was die Höchsttemperatur, das durchschnittliche Tagesmaximum ist, meinetwegen im heißesten Monat 40 Grad. Und die waren ja immer draußen. Aber das Tagesminimum ist im kältesten Monat durchschnittlich 7 Grad oder 8 Grad. Das wird also nachts auch empfindlich kalt. Also ich kann selber sagen, ich habe ja mal so eine Pilgerreise gemacht, dass ich da ein bisschen genervt war, dass die Hotels keine Heizung hatten. Aber wie auch immer, und es war dann kalt. Wir haben uns ordentlich angezogen, die haben ja nur ihre Roben. Ja. Und man sieht auch, dass es sinnvoll ist, hier sieht man ziemlich viel Niederschlag in den Hauptmonaten, also in Juli, August. Ne? Also da waren dann die Mönche dann im Kloster. Ne, weil gibt es ja Monsun, also wolkenbruchartige Regenfälle unter Umständen. Ja. Also das war nicht unbedingt ein leichtes Leben, auch wenn es warm war, aber vielleicht manchmal auch zu warm. Ja. Und hier sieht man nochmal das Wandergebiet, die Viharas, die Unterbringungsorte der buddhistischen Mönche. Die habe ich hier, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die Hauptunterbringungsorte in den Regenzeiten, die habe ich hier blau unterstrichen. Ja? Und zwar Savatthi, Kosambi, Rajagaha und Vesali. Ich hoffe, dass ich das richtig in Erinnerung habe.
War das eigentlich da so von dem das Gelände? War das jetzt eher so Sauerland oder eher Münsterland?
Also, es ist eher flach. Ja, also das sage ich aber auch jetzt aus meiner Erfahrung, als ich da durchgefahren bin. Also es war eher flach. Ich habe da keine großen Berge gesehen. Die größten Hügel waren meistens die Stupas, die gebaut worden sind, die dann überwachsen waren teilweise mit irgendwelchem Gras oder so. Ja, also eher ein flaches Gelände. Wir waren jetzt nicht in den Bergen unterwegs. Und hier sieht man, ach, hier habe ich es ja auch aufgeschrieben, 19 Regenzeiten hat er hier oben in Savatthi verbracht. Da gibt es zwei Orte, dann nochmal 6 oder 7 Regenzeiten in einem anderen Ort in Savatthi. Und deswegen wurden von den Lehrreden des Buddha im Pali-Kanon 871 in Savatthi gehalten. Er hat relativ viele Lehrreden da gehalten. Also die auch dann aufgezeichnet worden sind und auswendig gelernt worden sind. 18 Viharas gibt es bei Rajagaya, da hat der Buddha selber 5 Regenzeiten verbracht. Und dann gibt es noch 4 solcher Unterbringungsorte in Kosambi und im Mangowald bei Vesali, der von einer Prostituierten dem Buddha geschenkt worden ist. Sie war offenbar geschäftlich erfolgreich. So, ansonsten sind die halt da in der Gegend rumgelaufen. In Kushinara ist er ja dann auch gestorben, irgendwo hier in der Mitte. Ne? Hier sieht man, in den Regenzeiten konnte er dann auch seine viele Mönche auf einmal unterrichten. Zumindest wird das so gesagt. Und die Mönche galten als gleichrangig im Wesentlichen, aber nach innen zählte das Ordinationsalter. Ja? Die weniger lang ordinierten Mönche hatten die länger ordinierten zu grüßen und ihnen den besten Sitz und die beste Almosenspeise anzubieten. Das ging also nicht nach Leistung, sondern nach Zugehörigkeitszeit. Sogenannte Präzeptoren unterwiesen neue Mönche und die Bhikkhus im Gegenzug sollten ihnen dann hilfreich sein, Robe pflegen, Almosenschale auswaschen und so weiter. Und der Buddha selber hatte als einziger mit seinem Cousin Ananda einen Helfer, der ihn die letzten 30 Jahre lang, also vom 50. bis 80. Lebensjahr, vor Neugierigen schützte, Besucher zu ihm führte und ihn Informationen versorgte. Muss ich ja vorstellen, der Mann, jeder wollte ja mit dem Mann sprechen. Das wird nicht anders gewesen sein als heute. Bekannte Persönlichkeiten oder auch manche buddhistische Lehrer, die kriegen so viele E-Mails, dass sie die teilweise gar nicht beantworten. Ja, man ist dann beleidigt und so, aber der Typ ist vielleicht oder die Frau ist vielleicht total genervt. Ja. Ananda war Cousin des Buddha, 30 Jahre jünger als der Buddha. Er galt im Übrigen auch als sehr schön. Das soll ein sehr schöner Mann gewesen sein. Ananda heißt sowas wie Freude oder Abwesenheit von Unglück oder Glück. Hier steht seit dessen 55. Lebensjahr, müssen wir mal bereinigen, also 30 Jahre wäre der 50. Lebensjahr.
Weil ich das Bild gerade gesehen habe. Wenn der Buddha jetzt so laut sprechen würde wie du, würden uns keine 100 Mönche den hören und die restlichen anderen würden immer ihn nur sehen und reden irgendwie.
Der wird sicher lauter gesprochen haben dann. Und die waren sehr ruhig. Es gibt ja diese eine Story, wo ein König den Buddha besuchen will und der ist aber ein bisschen misstrauisch und es ist so extrem ruhig in dem Ort, wo er den Buddha besuchen will. Er geht durch so einen Wald oder sowas, ja, dass er sagt, ist hier ein Hinterhalt? Ja, bis er dann feststellt, dass die Mönche alle da sitzen und meditieren. Die waren wahrscheinlich, ne, aber da spekuliere ich natürlich, ne, die waren wahrscheinlich diszipliniert. Aber klar, der Wald macht ja auch Geräusche. Darf man nicht vergessen. Und Ananda soll ein, ach so, hier gibt es noch ein schönes Zitat von ihm. Allerdings ist es zitiert nach einem tibetischen Text. Also Batchelor zitiert ein Buch von 1800 irgendwas und dieses Buch zitiert einen tibetischen Text. Also man muss es mit einem gewissen Vorbehalt sehen, dieses Zitat. So wie es schwierig ist, sich einem 60-jährigen Elefanten in den Wäldern zu nähern, stark, mit großen geschwungenen Stoßzähnen und breiter Brust, der den Kampf genießt, wenn er bereit ist für das Gefecht, so schwierig ist es, dem Lehrer zu dienen und sich um ihn zu kümmern. Es hört sich nicht so an, als wäre der Buddha immer einfach gewesen im Umgang. Und tatsächlich gab es auch vorher Leute, ein oder zwei, die versucht haben, diese Rolle einzunehmen und nicht zurechtgekommen sind. Dann hat man Ananda gebeten, dass er das machen soll. Und er soll angeblich ein hervorragendes Gedächtnis gehabt haben, weil er wird als wichtigste Quelle für die Schriften, also für den Pali-Kanon, aufgeführt. Ne? Da steht dann immer, was Ananda dann alles erzählt hat. Der war ja auch dann immer dabei. Ja, ob das dann wirklich so genau gewesen ist, das weiß man natürlich nicht. Man sieht ja nur die Aufzeichnung. Interessant ist auch, was der Gombrich sagte, wie der Buddha kommunizierte. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, denn er hatte die Fähigkeit, seinen Zuhörern das, was er sagte, anzupassen, den Vorurteilen, Erwartungen und Aufnahmekapazitäten. Und er hat fast nie eine Diskussion angefangen, und nie erst seine eigenen Ansichten geäußert. Also nicht jemand, der den Leuten dann immer alles aufdrängt. Der Gombrich meint, das erinnert an Sokrates, der Diskussion immer in Gang brachte, indem er die andere Partei bat, ihre Ansichten zu äußern. Das ist ja auch, ich habe ja auch mal ein bisschen Verkaufstraining gemacht, auch gut. Je mehr man über den anderen weiß, umso zielgerichteter kann man ja auch die Sachen auf den anderen anpassen. Aber jemand, der natürlich ein sehr großes Bedürfnis hat, zu zeigen, was er für ein Held ist, der neigt dazu, immer von sich aus zu reden. Und das ist dann ein Problem. So, wenn der Gesprächspartner dann gesprochen hatte, ist die übliche Technik des Buddha zuzustimmen und dann weiterzureden. Und er sagt dann ja und vermeidet es aber, eine konträre Haltung einzunehmen. Er nimmt das, auf das man sich scheinbar geeinigt hat, und stellt es auf den Kopf. Und er hatte die Eigenart, die Worte, die der Gegenspieler benutzt hat, mit einer anderen Bedeutung zu belegen. Ja? Und manchmal ist er da recht kühn. Zum Beispiel bedeutet das Pali-Wort Kamma, Sanskrit Kaman, Handlung, Tat. Wenn also der Buddha sagt, Zitat von Gombrich, es ist Intention, die ich Kamma nenne, so ist diese Vorgehensweise logisch gleichbedeutend, als wenn er schwarz-weiß nennen würde oder links-rechts. Naja, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Also, weil der Buddha hat ja gesagt, die Auswirkungen meine Handlungen werden nicht durch die Handlung bestimmt, sondern durch meine Absicht, also durch die Intention bestimmt. Das war seine Idee. Aber Kamma heißt eben Handlung, und er hat dann eben einfach gesagt, es ist Intention, die ich Kamma nenne, während die Brahmanen ja als Handlung ihre Rituale vollführt haben. Und die hat er abgelehnt. Hat er das Wort genommen, aber es mit einem anderen Inhalt belegt. Das war so eine Technik, die er offenbar viel genutzt hat. Zum Beispiel, die Brahmanen haben gesagt, und wir hatten ja die Frage, ob die Brahmanen so einverstanden waren mit dem, was der Buddha alles so gesagt hat. Die Brahmanen sagten, die Brahmanen sind Brahmas, also des höchsten Gottes, eigene Kinder, aus seinem Mund geboren, von Brahma geboren, von Brahma geschaffen, Erben von Brahma. Und die Bhikkhus des Buddha, also die Mönche, wurden von ihnen beschrieben als kahlköpfige kleine Asketen, von niedriger Geburt, schwarz, geboren aus den Füßen von Brahma. So ein bisschen, wie soll ich sagen, diskriminierend. Und der Buddha sagt daraufhin, die Brahmanen haben ihre alte Tradition vergessen, wenn sie das sagen. Der wahre Brahmane sei eine tugendhafte Person. Nicht jemand, der in eine spezielle soziale Gruppe hineingeboren wurde. Wie können Brahmanen sagen, sagt der Buddha, sie seien aus dem Mund von Brahma geboren, wenn sie doch alle sehen können, dass sie aus den Schößen ihrer Mutter geboren werden, die Perioden haben, schwanger werden, gebären und die Kinder säugen lassen? Ja, damit wendet er sich gegen diese soziale Klasseneinstufung, ne? Der Brahmane war ja von Geburt an Brahmane, und er musste auch bleiben und durfte auch Brahmane bleiben, weil es war ja die höchste Klasse, wenn natürlich auch das Sagen in vielerlei Hinsicht die Kriegerkaste hatte und die Könige und so. Aber der Brahmane galt erstmal vom Status her besonders hoch. Aber der Buddha sagt, nein, nein, jemand ist wirklich dann ein Brahmane, wenn er eine tugendhafte Person ist. Und dann belegt er dieses Wort wieder mit einem anderen Begriff. Ja. Seine Schüler sollten sagen, ich bin das Kind des Gesegneten, aus seinem Mund geboren, aus der Lehre geboren, kreiert von der Lehre, Erbe der Lehre. Damit kontert er sozusagen dieses aus Brahma geboren. Und in diesem Sutra, wo die Zitate herkommen, macht er unmissverständlich klar, das, was ihm wichtig ist, seine Lehre ist und nicht er als Individuum. Also es geht letzten Endes darum, dass er sagt, sie sind aus der Lehre geboren, und er sagt, das ist völlig. Es ist erst völliger Quatsch zu sagen, man ist aus Brahma geboren. Und damit macht er sich natürlich keine Freunde bei den Brahmanen, aber er kann dann eben sozusagen diese Behauptung kontern. Ja. Denn da gab es diverse Auseinandersetzungen. Es gibt tausend Geschichten. Ich habe jetzt hier diese Geschichte, die immer gerne erzählt wird, Senfsamen für ein totes Kind, mal aufgeführt, weil ich ja auch ein schönes Bild hatte. Weil diese Frau, die hier so schön abgebildet ist, ich weiß nicht, wo ich sage, irgendwo aus Indien, glaube ich, die wahrscheinlich sehen wir den Buddha und Ananda und eben diese Frau. Die Frau, das Kind war leider tot, ist gestorben. Und sie ist dann zum Buddha gegangen und hat gesagt, bitte mach das Kind wieder lebendig, weil man natürlich den Mönchen und den Erwachten dann irgendwelche Wunder zuschreibt. Und der Buddha hat gesagt, na ja, vielleicht kann ich das machen, aber ich brauche was von dir dafür. Ich brauche Senfsamen aus einem Haus, in dem noch nie jemand gestorben ist. Und da geh mal in das Dorf da vorne und geh mal da zu einem Haus und frag mal und so weiter, ob die Senfsamen haben und so weiter. Die Frau geht also zu dem Dorf und fragt nach Senfsamen. Die Leute sagen, ja, es gibt Senfsamen, aber an jeder Tür wird ihr gesagt, Nee, bei uns ist schon jemand gestorben. Das Kind ist gestorben. Der Vater ist gestorben. Die Väter, die Mütter ist gestorben. Was weiß ich, wer auch immer gestorben ist. So lange, bis sie eben erkannt hat, das wird nichts. Aber sie hat eben auch gesehen, dass es ganz normal ist, dass Menschen sterben. Und die Geschichte geht so, dass sie dann zu Buddha zurückgekommen ist, hat also diesen Wunsch aufgegeben und ist dann seine Anhängerin geworden. Ich habe bei einer Facebook-Gruppe eine längere Diskussion dazu mitgekriegt, wo die Leute sagen, das war ja total brutal von dem Buddha, böse und so, dass er. Aber ich denke, das war, hätte das vielleicht nicht mit, wollen wir mal positiv annehmen, nicht mit jedem Menschen gemacht, aber hat das Gefühl gehabt, wenn die das macht, dann lernt die, wie die Realität ist und das hilft ihr dann, über ihren Kummer hinwegzukommen.
Ich glaube, bei sowas kann man niemandem so recht machen. Wenn er ihr es direkt gesagt hätte, hätten die Leute gesagt, er wäre zu herzlos gewesen, wenn er es erstmal irgendwie geleugnet hätte. Dann würden andere Leute sagen, ja, man soll ja auch nicht lügen. Und,
Genau. Das ist schwierig, ne? Aber er hat sozusagen so eine Art, er hat ihr eine Lernaufgabe gestellt. Und das ist ja eine interessante Art, sowas zu machen. Könnte ich mir auch bei einem Therapeuten vorstellen, vielleicht nicht unbedingt gerade bei diesem Thema, aber dass er so Lernaufgaben verteilt.
Gespräche und Kontakte zu den Menschen, die ja auch Verstorbene zu betrauern hatten, von denen ich nicht übertrauern kann, sie eine Trauer haben. Das
Genau.
ist ja nicht so, ja, da kann man nichts machen, leid, letztlich, ist halt so, sondern
Du hast
man
recht.
hatte ja dann mehrere Gespräche wahrscheinlich sofort, wenn man auf den moralischen Aspekt hinaus will,
Genau.
dann hat ja das mit den anderen Menschen sicherlich dann auch gut.
Genau, dass die Gespräche werden auch ihren Beitrag geleistet haben. Ne? Und das immer mal an. Natürlich, man muss immer. Es gibt auch Geschichten im Pali Kanon, wo der Buddha nicht ganz so gut abschneidet mit seinen Geschichten, aber die Mehrzahl der Geschichten sind natürlich eher positiv für den Buddha. Das darf man auch. Das ist auch kein Wunder, oder? So, oder es gibt diese Geschichte, wo ein Mönch in seiner Hütte lag und sehr, sehr krank war und niemand hat sich um ihn gekümmert, obwohl ja genügend andere Mönche da waren. Da ist der Buddha dann selber dahin gegangen, zusammen miteinander und hat den Mönchen selber versorgt und hat dann hat den anderen Mönchen dann eine kleine Rede gehalten und gesagt, hier, wer soll sonst für euch sorgen, wenn nicht ihr selber und so weiter, ne? Und ist also quasi mit gutem Beispiel vorangegangen. Ja, das ist ja auch, ich sag mal, das kommt immer gut an. Ich hatte ja mal 2 Jahre einen Gastronomiebetrieb und ich erinnere mich noch, wie einer der Mitarbeiter sagte, ich mache das gerne, weil ich sehe, dass du das auch machst. Da muss man natürlich aufpassen, man muss ja auch vielleicht leitende Aufgaben übernehmen. Aber das zeigt eben auch, okay, ich bin mir nicht zu schade dafür, dann könnt ihr das wohl auch machen. Und hier nochmal ein kleiner, das ist Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi ist ja ein berühmter, aber bekannter Übersetzer, selber Mönch, des Pali-Kanons. Und er amüsiert sich hier darüber, wie der Buddha jetzt mit dem Brahmanen redet. Ihr werdet es sehen.
And now, from the texts, we know that we can infer that the relationship between the Brahmins and the Buddhists, the Buddha and his own followers, was not always smooth and harmonious. From some of the very recent studies that have been done on Indian culture, it's now been determined that we can't say that Indian culture of this period was uniform and homogeneous, but rather there seem to have been two main pockets of Indian culture in this period. One was centered or based in central India, the area which now corresponds to Delhi. It's the area was called the Kuru country of that time. And in that area, the Brahmins were dominant and Brahmin culture prevailed. But in the northeast, particularly the state of Magadha, where the Buddha often resided, a kind of different culture was prevailed, a culture in which it seems the kshatriyas, that is the aristocrats, the rulers, the warriors, the administrators, were the dominant community. And in that culture, the sort of main religious inspiration came from the shramanas, the wandering ascetics, amongst whom the Buddha was a member. And now the Brahmin culture from the central India was spreading out to the east, trying to take over, to infiltrate and dominate the shramana-based culture of eastern India. And so when the Brahmins speak about the shramanas, the wandering ascetics, they often speak about them in denigrating terms. They sometimes call them mundaka, which we might translate as baldy heads, or shramanaka, like little ascetics. And they disparage them for primarily because they reject the authority of the Vedas, the sacred text of the Brahmins, and they don't acknowledge the superiority of the Brahmins. And yet the Buddha was very diplomatic, we could say, in his dealings with the Brahmins. On the one hand, he rejected some of the main claims of the Brahmins. He didn't recognize the authority of the Vedas. He didn't recognize the superiority of the Brahmins. He didn't agree that people of different social classes had different spiritual capacities. But on the other hand, he seemed to know or to realize that, you know, the Brahmins played an important role in Indian culture. And so he wanted to accommodate them without acceding to the claims, the Brahmin claims, that he himself rejected. Okay, so in some texts, we see the Buddha taking the word Brahmin and then investing it with a new meaning, a meaning which is perhaps intended to capture the original significance of the word Brahmin. The word Brahman comes from the word Brahma, which has a sense of pure and holy. So Brahma is the pure and holy spirit, and the Brahmins are seen to be the ones who maintain and transmit the pure and holy spirit. But the Brahmins in the Buddha's time had become hungry for wealth and power, pretentious in their claims to superiority. So the Buddha wanted to recapture the original significance of Brahman as one who embodies holiness and purity. And so in some suttas, he virtually redefines the Brahman as the arahat. And so anybody who becomes purified spiritually and holy by reason of his spiritual accomplishments becomes the true Brahman, not the one who's born in a certain social class. And then in other suttas, we see the Buddha criticizing the conduct of the Brahmins of that period, particularly in, there's some suttas in the Anguttara Nikaya, Book of the Fives. I think it's around 180, 83, 84, 183, 184, 185, where it's, the text is actually rather cutting in its sarcasm. It compares the Brahmins to dogs, and it points out how in their behavior, the dogs are superior. Do we have any Brahmins here? I don't want anybody to get up and walk out. Let's think about how in some respects, the dogs are superior to the Brahmins in their behavior. Like it says that the dogs have sexual relations, the male dog has a sexual relation with the female dog only when the female dog is in season, but not at other times, whereas the Brahmins have sexual relations at any time. Yeah, it says that the dogs when they get hungry, then they go to the village to beg for food and they eat what they want and then they go back to their homes. They don't store up any food. But the Brahmins go begging for food and then they get much more food than they need. Then they go back and they store up their food. Okay, so we see other texts in which the Buddha is very critical of the Brahmins. And we see in this text that the Buddha is going to use a kind of middle way approach of, you know, trying to speak politely, courteously to the Brahmins, but also to criticize them on certain key claims that the Brahmins have about their own teaching.
Thomas, entschuldige, bist du auf lautlos? Ich höre dich nicht mehr.
Genau, danke, dass du es gesagt hast. Also ich habe nur kurz zu Bhikkhu Bodhi gesagt, dass er eben, weil er so viel übersetzt hat und so, es ist sehr bekannt in der Szene und man sieht, dass er auch Humor hat. Lassen wir es mal dabei.
Ist er Brite?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke eigentlich, dass er Amerikaner ist, aber ich bin nicht sicher. Sie nickt freundlicherweise.
Ich würde
aber
sagen, wo sind wir, ja.
Also ich meine, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja. So, jetzt weiter. Der Geburtsort des Buddha ist so weit von den Orten entfernt, die in brahmanischen Texten erwähnt werden, dass man sich fragt, sagt Gombrich, ob die vedische Zivilisation, also die Brahmanen, zu dem Gebiet, in dem er aufwuchs, überhaupt vorgedrungen war. Und deswegen, weil er da nicht so stark belastet war von der Ortschaft her, begegnete er der brahmanischen Kultur mit dem kritischen Blick eines Menschen, der nicht dazu erzogen worden war, deren stillschweigende Voraussetzung als selbstverständlich zu betrachten. Das heißt, er konnte sozusagen von außen drauf sehen, so wie wir jetzt vielleicht manchmal auch von außen auf den Buddhismus sehen, und konnte deswegen dann anders drüber reden als die Leute, die in dieser Kultur groß geworden sind. Die Sakyas, seine Heimatgemeinde, hatten kein Kastensystem, und ein eher oligarchisch-demokratisches System, im Gegensatz zu den Vorstellungen der Veden, die von Königen und so weiter gesprochen haben. Also es war nicht voll demokratisch, und die wichtigsten Leute im Ort, die haben demokratisch Entscheidungen getroffen, so ungefähr. Und außerdem hat er einen Großteil seiner Zeit in Städten verbracht, im Gegensatz zu den alten Texten, die er von Dörfern handelt. Also er hat einen ganz anderen Blick gehabt, und deswegen konnte er auch so ganz andere Lehren vertreten. Und hier nochmal Gombrich, den ich wirklich als Lektüre nur empfehlen kann. Für die Veden war die Gleichsetzung, die entscheidend war, die zwischen der Essenz des Individuums und der Essenz der Welt. Erinnert euch, jeder hat so ein Atman, eine Art innere Essenz. Und diese innere Essenz, die soll sich ja dann mit dem Brahman, der gesamten Essenz der Welt, vereinigen, und dann ist die Erlösung sozusagen erreicht. Der Buddha hat aber diese Essenz des Individuums verneint und damit auch die Essenz der Welt. Ja, weil er in sich hineingeguckt hat und keine Essenz gefunden hat. Und er hat gesagt, es gibt keinen Schöpfer oder allmächtigen Gott, keine zugrunde liegende Einheit der Phänomene. Und er hat die Doktrin von Karma auf den Kopf gestellt, hatten wir gerade schon. Er ethisierte sie völlig, sagt Gombrich. Also damit meint er, es geht hier jetzt um Intention und moralisches Verhalten. Ja? Und lehnte damit jeden erlösenden Wert von Ritualen und allen letztendlichen Wert von sozialen Unterschieden ab. Er hat jetzt nicht revolutionär in die Welt hinein regiert, konnte er auch gar nicht. Aber er hat alle Leute, die wollten, im Prinzip, die bestimmte Kriterien erfüllten, in seinen Orden aufgenommen. Ja? Damit hat er diese Klassengesellschaft in seinem Orden abgeschafft. Ja? Und er hat ja eben diese Rituale abgelehnt, die die Brahmanen durchgeführt haben. Und seine Innovation war zu sagen, dass die moralische Qualität einer Handlung in der dahinterliegenden Motivation liegt, muss da stehen. Er drückte es so aus, es ist Intention, die ich Karma nenne. Genau, das hatten wir gerade, linguistischer Taschenspielertrick nennt der Gombrich das. Und damit stürzt er diese kastengebundene Ethik um, denn von der Intention eines Brahman kann man nicht plausibel behaupten, dass sie ethisch anders ist als die Intention eines Kastenlosen. Während vorher galten die Brahmanen als die eigentlich reinsten Menschen, die es gibt. Aber wenn die Intention über die Reinheit, die moralische Reinheit entscheidet, die kann genauso gut bei einem Mensch aus einer anderen Gruppe sein. Ja. Also insofern hatte es schon was Revolutionäres, aber er hat nicht versucht, die Gesellschaft zu ändern. Ja, Anna.
Ja, ich finde es ganz spannend. Ich musste gerade dran denken. Ich komme gerade auch aus Yoga-Philosophie-Seminar und wir haben die Bhagavad Gita auch durchgenommen. Und ich glaube, die kommt ja später als die Veden, aber da sehe ich das auch ziemlich stark, dass die Intention eben zählt im Karma. Und also es scheint, als ob dann diese Entwicklung vom Buddha dann auch wieder in die andere Richtung Wurzeln geschlagen hat, so wie ich das
Ja,
höre.
genau. Es kann ja auch sein, dass es entweder, dass der Buddha dann auch andere beeinflusst hat. Es kann aber genauso gut sein, dass es parallele Entwicklungen gab, die in eine ähnliche Richtung gingen, weil das eben, weil das mehr in Frage gestellt wurde. Jetzt kenne ich mich mit der Bhagavad Gita natürlich jetzt nicht so gut aus, ne? Aber kann, ja, es kann gut sein. So. Der Begriff rein oder reinigend, der bezog sich ursprünglich auf gelungene rituelle Handlungen. Und er hat daraus tugendhaft und verdienstvoll gemacht. Also die verdienstvollen, tugendhaften Handlungen, das sind die reinigenden Handlungen, die dann zu guten Ergebnissen in diesem und zukünftigen Leben führen, wenn man dran glaubt. Aber jetzt sagt Gombrich, aber weil Handeln in Wirklichkeit mental ist, es geht ja um die mentale Einstellung, reinigt man mit einer guten Handlung in Wirklichkeit seinen Geisteszustand. Das ist eine psychologische Denkweise, könnte man sagen, auch wenn der Begriff Psychologie zu der Zeit überhaupt nicht existiert hat. In der Meditation wird das direkt vorgenommen, ohne begleitende Handlung. Und jetzt sagt er, das schafft ein logisches Kontinuum zwischen den moralischen Handlungen eines in der Welt handelnden Menschen und der Meditation eines Einsiedlers. Ja, der Meditierende macht reinigende Handlungen und tugendhafte Handlungen Aber der in der Welt Handelnde, der vielleicht den Mönchen was spendet oder nett zu anderen Menschen ist, macht auch reinigende Handlungen. Und dadurch sind sie beide sozusagen in einem Boot, was vorher, wenn ihr euch erinnert, bei den Giants nicht der Fall war. Ja, also das ist quasi eine ganz andere Denkweise als seine Vorgänger. Genau. Und er hat eben ja rituelle Bräuche generell abgelehnt, denn das galt als eine der drei Fesseln, die die Menschen an die kontinuierliche Existenz in dieser Welt binden. Denn darum ging es ja auch raus aus dieser Welt. Genau. Bla bla bla. Also das brauchen wir jetzt nicht. Das könnt ihr euch nochmal durchlesen. Also das Spannungsfeld des Buddha, wenn man sich das mal anguckt, es gab sozusagen es gab die Könige. Die wollten von ihm natürlich durchaus spirituellen Rat haben und aber sie wollten natürlich nicht, dass er ihre Macht gefährdet. Also musste er da ein bisschen lavieren und er war aber in guten Kontakt mit den jeweiligen Königen, die ihn um Rat gefragt haben und so. Es gab die Brahmanen, die gesagt haben, unsere Rituale bringen das weltliche Glück, wir sind die höchste Kaste, was er natürlich abgelehnt hat. Es gab andere Sramanas, also andere Wanderasketen, die natürlich von sich behauptet haben, dass sie die wahre Lehre haben, ja, und die eine andere Lehre vertreten haben. Es gab die Jains, diese Asketen, die gesagt haben, du bist verweichlicht, du musst viel mehr als Askese üben. Und es gab auch diesen Konflikt, werdet ihr gleich sehen, auch mit Teilen seines Ordens. Genau, es gab Abspaltungsbestrebungen einzelner Bhikkhus oder Konkurrenz um die Führung bis hin zur Mordabsicht. Das wird also auch vom Mord Attentaten berichtet auf ihn. Und es gibt natürlich die Bhikkhus, die genau wie wir gerne erlöst werden wollen, aber am liebsten natürlich möglichst wenig dafür tun wollen. Gehen wir mal davon aus. Und deswegen musste er 1000 Regeln erlassen. Und die Haushälter, die wollten ständig Rat von ihm haben. Also dieser Mann hat quasi wie ein Politiker, könnte man sagen, in einem starken Spannungsfeld gelebt. Genau wie der Papst jetzt meinetwegen auch. Ne? Der Papst, gut, ist eine andere Institution mit viel mehr Hierarchie. Ja. Aber da muss man eben auch sehen, das wird dann dem Papst vorgeworfen, er hat nicht genug getan von irgendwelchen Leuten. Ja, mag ja sein, aber der muss ja auch mit diesen ganzen Zwängen und Drücken und mit seiner ganzen großen Gemeinde an Kardinälen, die alle eine eigene Meinung haben, auch irgendwie zurechtkommen. Das ist auch eine sehr schwierige Situation, die der Mann hat. Und die der nächste Papst jetzt auch haben wird. Und so war es beim Buddha auch, wenn auch diese Organisation nicht so groß und hierarchisch war wie jetzt die katholische Kirche.
Keine 2000 Jahre.
Ja, die war ja da ganz frisch. Das war ja alles noch jeden Anfang, ne, wohnt ein Zauber inne. Ne, das ist natürlich da auch der Fall gewesen. Es gab dann zum Beispiel auch mal einen Fall, wo eine Frau, als der Buddha beschuldigt wurde, Geschlechtsverkehr mit einer anderen wandernden Frau gehabt zu haben, Sundari, und sie später ermordet zu haben. Ja, angeblich war sie häufiger mit dem Buddha zusammengesehen worden und so weiter. Und das stellte sich aber dann hinterher als falsch heraus und so. Aber so hat man dann versucht, ihn irgendwie wie sagt man, ans Bein zu flicken, also dafür zu sorgen, dass er seine Position als spiritueller Führer möglichst verliert, weil er natürlich dann immer mehr Anhänger angezogen hat. Ja. Und es gab den Versuch des Halbbruders von Ananda und damit des Cousins des Buddha, Devadatta, der die Rolle des Buddha übernehmen wollte und abgewiesen werden musste. Und der hat schließlich eine Gemeinschaft gegründet. Ich mache das mal kurz. Im Pali-Kanon wird der Devadatta als am Anfang sehr positiv dargestellt und hinterher, nachdem man die Abspaltungsversuche unternommen hat, wird er als sehr, sehr negativ sozusagen, als der böse Bube dargestellt. Und es wird auch gesagt, dass Sariputta, glaube ich, und Moggallana oder nur Sariputta dann zu diesen abgespaltenen Mönchen gegangen ist und einige wieder zurückgeholt hat, sodass das nicht so erfolgreich war. Aber es gibt laut Batchelor, dem ich da glaube, chinesische Wanderer, die später 100 Jahre später oder so in dieses Gebiet gewandert sind, aus China heraus, und die immer noch Anhänger von Devadatta gefunden haben. Also so ganz erfolglos war der Mann nicht, aber das steht natürlich so nicht im Pali-Kanon. Ja. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass er wollte erst der Nachfolger des Buddha werden. Das hat der Buddha aber abgelehnt, hat gesagt, ich will keinen Nachfolger und dich als allerletztes, ja. Und dann hat er eben gesagt, ihr müsst viel asketischer leben, und das hat der Buddha auch abgelehnt, und dann hat er die Abspaltung vorgenommen. Und angeblich soll er auch Mordabsichten gehabt haben, aber hat nicht geklappt.
Weil ich mir auch immer die Frage stelle, und da auch Devadatta da jetzt einfach und deswegen so genannt wird, weil das vielleicht ein bisschen sehr offensiv gemacht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass jede Gemeinschaft, die jetzt nicht sektiererisch ist, wird irgendwann ein paar Leute haben, die dann nicht mit allem zufrieden sind und ihr eigenes.
Genau.
Aber die meisten gehen dann halt irgendwie im Stillschweigen und meistens auch in gütiger Einwanderung und machen dann ihr eigenes Ding.
Ja, genau. Aber hier war es offenbar so, dass er wirklich, der Buddha war natürlich auch schon recht alt und so und hat gedacht, das ist jetzt meine Chance, da kann ich jetzt den Laden übernehmen und so weiter. Ja. Also aber das ist normal, denke ich, genau, dass es sowas gibt. Und hier wird es halt im Pali Kanon ausführlich berichtet. Man weiß nie genau, was stimmt, was nicht und so. Ne? Zum Charakter des Buddha schreibt Alexander Wynne, den ich hier zitiere. Das ist ein Schüler von Gombrich, ein Buddhologe. Da findet ihr auch ein Buch von ihm als Empfehlung zum Lesen, aber ein bisschen anstrengend zu lesen. Der sagt, viele Texte legen nahe, dass der Buddha höflich und zuvorkommend war. Er blieb zum Beispiel außerhalb einer Behausung, ohne die Diskussion seiner Anhänger zu unterbrechen. Und irgendwann hustete er dann vorsichtig, um seine Anwesenheit bekannt zu machen. Könnte man auch sagen, vielleicht hat er auch gelauscht, aber das wollen wir mal. Ja. Dann hat er eine einladende Art gehabt. Dass der Buddha also die Leute willkommen geheißen hat. Er war ruheliebend und hat es vorgezogen, sich von der Menge fernzuhalten, ist auch gerne in die Einsamkeit gegangen und hat da für sich alleine meditiert, was ja heute auch manche meditationsorientierte Mönche, wenn sie dann meditieren, auch machen. Dann war er etwas unkonventionell, legte sich zum Beispiel gelegentlich in Anwesenheit anderer hin, manchmal auch während er unterrichtete, und gönnte sich ein Nachmittagsschläfchen. Ja. Und manchmal war er auch amüsant und satirisch, und hat dann manchmal auch Leute, die eingebildet waren, dann in humorvollen Parodien seziert. Ja. Die werden dann nicht so begeistert vielleicht gewesen sein. Und die Texte deuten darauf hin, dass der Buddha sich selbst nicht allzu ernst nahm. Das steht ja in Übereinstimmung mit dieser Aussage des Buddha, dass seine Idee wichtiger ist, die Lehre ist wichtiger als er selber. Das kommt gleich noch. Also das Wichtigste war ihm, dass seine Ideen Wurzeln geschlagen haben, weniger institutionelle Ämter oder seine historische Wichtigkeit. Gibt es hier Fragen oder ich höre, habe nur Geräusche gehört? Sonst am besten hebt ihr immer die Hand, die elektronische Unterreaktion, dann kann ich besser reagieren. So, der Buddha war nicht allwissend, ja. Denn die Erzählungen im Vinaya, also das sind die Texte, wo die Regeln drin stehen, aber nicht nur die Regeln für die Mönche, sondern auch viele andere zusätzliche Dinge stehen da drin. Die zeigen den Buddha in der Rolle des Gesetzgebers, der bestimmte Komplikationen nicht voraussieht und deshalb gezwungen ist, seine Regeln ständig anzupassen. Also das ist mit einer Allwissenheit nicht so gut zu vereinbaren. Und es gibt auch ein Sutra, in dem Ananda die Behauptung eines Lehrers kritisiert, dass der Buddha allwissend sei. Denn wenn eine solche Behauptung aufgestellt würde, entsteht das Problem, wie man erklären kann, dass der Lehrer an einem Ort bettelt, an dem er keine Almosen bekommt. Wenn er allwissend wäre, wüsste er, wo er Almosen bekommt. Aber es ist eben auch passiert, dass er keine bekommt. Oder dass er eine Straße nimmt, auf der von einem wilden Tier attackiert wird. Ja, also das heißt, Ananda sagt selber, der Buddha ist nicht allwissend, das kann man sehen. Und der Buddha sagt explizit in einem Sutra, dass er nie eine solche Behauptung aufgestellt hat. Warum ist das wichtig? Weil spätestens ab dem sogenannten Theravada, also ab in den späteren buddhistischen Richtungen, diese Behauptung aufgestellt wird. Aber man sieht eben in den Ursprungsschriften, dass der Buddha diese Behauptung selber nie aufgestellt hat.
Und Theravada behauptet das aber nach wie vor, oder was?
Soweit ich weiß, ja. Hier sieht man den Buddha auf dem Totenbett. Also diese liegenden Buddhas sind sterbende Buddhas. Ja. Und hier sieht man um ihn herum seine, wahrscheinlich kann man vermuten, das sind die Erleuchteten, die nicht traurig gucken, weil sie wissen, Menschen sterben. Und das sind die Nicht-Erleuchteten, die traurig sind, dass der Buddha stirbt. Das ist meine Interpretation, aber ist wahrscheinlich richtig. Die Idee ist ja, dass man, wenn man sich völlig bewusst ist, dass Menschen sterben, dass man dann einfach nicht traurig sein muss. Ananda war traurig, er war nämlich zum Zeitpunkt des Todes des Buddha nicht erwacht. Denn der Buddha tröstet Ananda, der eben traurig ist und sagt ihm, lass es gut sein, Ananda, gräme dich nicht, lass das weinen. Habe ich nicht stets betont, dass wir von allem Lieben und Angenehmen uns einmal trennen, von ihm Abschied nehmen müssen, dass nichts ewig so bleiben kann? Dass etwas, das geboren, geworden, bedingt und zum Zerfall bestimmt ist, dass das nicht vergehe, diesen Fall gibt es nicht. Lange Zeit, Ananda, bist du dem Vollendeten nahe gewesen und hast dich mit ausdauernder Güte um mein Wohl gekümmert. Du hast dadurch Verdienste erworben. Strenge dich an, dann wirst du die Einflüsse bald vernichten. Also dann wirst du bald erwachen. Das ist die Idee. Die Einflüsse, die negativen Einflüsse, die einen am Erwachen hindern, die wird er vernichten. Ja. Und die letzten Worte des Buddha waren, hängt jetzt von der Übersetzung ab, ja, zitiere ich jetzt nach Hans-Wolfgang Schumann, das ist ein sehr gutes Buch, mit dem Buddha geschrieben hat. Nun denn, Bhikkhus, ich beschwöre euch, die Persönlichkeitsbestandteile unterliegen dem Gesetz der Vergänglichkeit. Bemüht euch angestrengt. Kann man auch drüber kontemplieren. Wer wurde Nachfolger des Buddha? Da sagt der Buddha kurz vor seinem Tod, wer den Gedanken hegt, ich will es sein, der den Bhikkhu Sangha leitet oder der Bhikkhu Sangha, also die Gemeinschaft der Mönche, untersteht meiner Führung, der hätte Nachfolgebestimmungen zu treffen. Ein Vollendeter indes hegt keine solchen Gedanken. Ich bin jetzt alt, in der Neige meiner Jahre, ein Greis, ich habe die Grenze erreicht, 80 Jahre werde ich alt. Wie ein abgenutzter Karren nur noch mit Hilfe von Riemen funktionsfähig gehalten wird, so ist auch mein Körper nur noch mit Bandagen funktionsfähig. Darum, Ananda, seid von nun ab euch selbst eine Insel, euch selbst eine Zuflucht, sucht keine andere Zuflucht. Nehmt die Leere als Insel, die Leere als Zuflucht, nehmt keine andere Zuflucht. Jene Bhikkhus, die, sei es jetzt, sei es nach meinem Tode, in sich selbst und in der Leere Insel und Zuflucht finden und nirgendwo sonst, diese eifrigen Bhikkhus sind wahrlich meine Bhikkhus und überwinden die Dunkelheit der Wiedergeburt. Warum ist das wichtig? Du weißt es vielleicht. Warum ist das wichtig? Das könnte er ja sagen, na gut. Weil einige buddhistische Richtungen versuchen, ihre Lehre über lange Ketten von Vorgängern bis auf den Buddha zurückzuführen. Der Buddha hat aber keinen Nachfolger ernannt. Das funktioniert also so nicht. Der Buddha wollte offenbar nicht, dass hat wahrscheinlich, also das ist spekulativ, aber der Buddha hat wahrscheinlich erkannt, dass in der Rolle eines solchen Chefs einer Ordensgemeinschaft sehr viel Verführung liegt und dass das manchmal auch zu nichts Gutem führt, wie es auch viele Beispiele dafür gibt. Und deswegen hat er keinen Nachfolger ernannt. Ja, also soweit zum Leben des Buddha. Und jetzt sind schon manche etwas ermüdet. Deswegen bitte ich jetzt oder schlage ich jetzt Folgendes vor. Oder ich. Ja, erstmal eine Frage.
Du hast gesagt, Wirtschaft kommt durch. Ich habe es geguckt, ich habe es nicht auf dem Schirm.
Gut, dann
Welches
gucken
wäre
wir
die
mal.
Wolke, Buddha, Tod oder welches meinst du?
Also, wenn du Englisch gut kannst, das gibt es leider nur in Englisch.
Ja.
Ich versuche bei den Literaturverzeichnissen immer rot zu kennzeichnen, welche Bücher ich besonders jetzt empfehle. Und What the Buddha Thought ist ein Buch, was sehr gut ist. Und wenn man das komplette Leben des Buddha angucken will, wo viel, viel mehr drin steht, als was ich hier alles erzählt habe, wir haben ja nur begrenzt Zeit, kann man eben von Schumann, der historische Buddha, sich angucken. Müssten wir auch beides hier in der Bibliothek haben, wenn es nicht ausgeliehen ist. Kann man hier also auch mal reingucken. Wenn man jetzt Probleme mit dem Englischen hat, könnte man von Gombrich auch das Buch Theravada-Buddhismus in der deutschen Ausgabe lesen. Das gibt es auch in Deutsch, aber nur noch antiquarisch, haben wir auch in der Bibliothek, wenn es nicht ausgeliehen ist. Ja? Findet man aber vielleicht noch irgendwo finden, wenn man mal googelt oder bei buchhai.de, eurobuch.de oder so, da kann man mal gucken. Ja? Da steht nämlich auch viel von der, also der Gombrich zeichnet sich eben dadurch aus, dass er viel darüber schreibt, wie die Verhältnisse zur Zeit des Buddha waren. Und normalerweise wird die Geschichte immer so erzählt, als wäre der Buddha in ein Vakuum hineingeboren worden, hätte alles selber erfunden. Aber so war es nicht. Und das ist mir ehrlich gesagt erst durch die Lektüre von Gombrich klar geworden. Es gibt auch andere Autoren, aber Gombrich macht das ziemlich gut. Und die Bücher sind auch gut zu lesen. Weil der Mann hat eine gewisse Begeisterung für sein Thema.